Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Wissenschaft DRS2, die Sendung für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Im ersten Teil der Sendung geht's heute um Pflanzen. Zuerst um ihre Würde. Diese beschäftigt nämlich zurzeit die Ethiker in der Schweiz. Dann wenden wir uns dem umstrittenen Einsatz zu von Pflanzen als Biotreibstoffe. Eine neue Wunderpflanze aus Afrika soll Schweizer Autofahrer vom schlechten Gewissen befreien. Und schließlich, zum Schluss der Sendung, geht es um bedrohte Sprachen. Sprachen wie Puma, das eine der 90 Sprachen Nepals ist. Hier schon ein kleiner Vorgeschmack. Doch nun zu den Pflanzen. Artikel 8 des Gentechnikgesetzes legt fest, die Würde der Kreatur darf nicht missachtet werden. Und das gilt nicht nur für Tiere, sondern eben auch für Pflanzen. Doch was heißt Würde eigentlich bei Pflanzen und wie ist sie zu respektieren? Genau zu diesen Fragen wird sich am kommenden Montag ein hohes Ethikgremium äußern, nämlich die Eidgenössische Ethikkommission im außerhumanen Bereich. Der Pflanzenbiologe Jörg Stöcklin von der Universität Basel hat die Ethikkommission beraten und sich aus Sicht eines Botanikers Gedanken gemacht. Christian Heuss hat ihn getroffen.
Pflanzen sind für Tier und Mensch zuerst einmal eines. Sie sind zum Fressen da. Ohne Pflanzen als Nahrungsmittel und Energiespender gäbe es weder Tier noch Mensch. Denn Pflanzen speichern die Energie der Sonne in energiereichen Kohlenstoffmolekülen. Dazu binden sie in der sogenannten Photosynthese das gegenwärtig heiß diskutierte CO2 aus der Luft und wandeln dies in Zucker um. Das ist unbestritten, sagt Jörg Stöcklin, Botaniker an der Universität Basel. Aber weil Pflanzen vermeintlich unbeweglich in der Landschaft stehen, würden sie in unserem Kulturkreis gerne einfach als passive Energieautomaten dargestellt. Und dieses Bild sei naturwissenschaftlich falsch.
Da gibt es schon sehr viel erstaunliches neues Wissen, das zumindest in unserem Kulturkreis wenig bewusst und bekannt ist.
Pflanzen stehen, was ihre Anpassungsfähigkeit betrifft, Tier und Mensch in nur wenig nach, sagt der Botaniker. Eine Pflanze kann sich sehr aktiv mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. Beispielsweise reagieren Pflanzen auf Berührung, messen die Erdanziehung und sind vor allem sensibel für Licht.
Für Pflanzen ist das Licht die wichtigste Ressource vielleicht überhaupt neben dem CO2. Und Pflanzen haben Möglichkeiten, auf Licht zu reagieren, auf sehr feine Unterschiede in den Lichtverhältnissen, von der wir keine Ahnung haben.
Die Wissenschaft ist diesen Vorgängen erst seit wenigen Jahren auf der Spur. Beispielsweise können Pflanzen nicht nur die Intensität des Lichts messen und daran die Tages- oder Nachtzeit ablesen, sondern sie erkennen auch die Richtung des Lichts und deren Farbe. Durch solche Messungen steuert die Pflanze die Energieumwandlung in der Photosynthese, aber auch die Keimung oder die Blattentfaltung. Viele Pflanzen entwickelten aber auch aktive Abwehrmechanismen, um sich vor Fraßfeinden zu schützen. Gewisse Pflanzen setzen Giftstoffe wie die Blausäure frei, sobald sie verletzt werden. Insekten oder Vögel lassen so von der Pflanze ab. Und mit hormonähnlichen Stoffen können Pflanzen gar ihre benachbarten Genossen warnen. Nach einem Insektenbefall beispielsweise setzen sie Stoffe frei, die in der Nachbarpflanze einen chemischen Abwehrschild mit Bitterstoffen auslösen.
Und wenn man das als Naturwissenschaftler zusammenträgt, dann muss man feststellen, dass es eben keinen Grund gibt, zum Beispiel jetzt Tiere höher zu stellen als Pflanzen. Pflanzen sind sicher anders, aber sie haben entsprechend ihrer Lebensweise genauso erstaunliche Möglichkeiten, auf ihre Umwelt zu reagieren, wie wir das auch tun.
Der schottische Pflanzenbiologe Anthony Trevavas ging in einer vielbeachteten und kontrovers diskutierten Arbeit gar so weit, den Pflanzen Intelligenz zuzuschreiben. Die Anpassungsfähigkeit sei mit intelligentem Verhalten von Tieren vergleichbar. Jörg Stöcklin meint dazu.
Und das hat in der Biologie doch eine Kontroverse ausgelöst, weil es Leute gibt, die sagen, ja, von Intelligenz dürfe man nur sprechen im Zusammenhang mit dem Besitz eines Zentralnervensystems, wie es Pflanzen natürlich in dieser Form nicht haben. Aber Pflanzen haben Möglichkeiten, Fähigkeiten, die eben der Intelligenz von Tieren durchaus entsprechen, auch wenn sie ein bisschen anders geartet sind.
Einige Wissenschaftler finden gar Parallelen zwischen Pflanzen und Nervenzellen in der Art, wie sie miteinander kommunizieren, aber auch, wie sie ihr Wachstum regulieren. Im Gentechnikgesetz, das die Anwendung von Gentechnik bei Pflanze und Tier regelt, ist nun von einer Würde der Pflanze die Rede. Was bedeutet das für den Botaniker Jörg Stöckli?
Ich lasse mich als Naturwissenschaftler nicht allzu fest auf diese philosophische Diskussion über die Würde von Organismen, seien es jetzt Tiere oder Pflanzen, ein. Das ist eine schwierige Diskussion, wo ich mich auch nicht unbedingt dazu berufen fühle. Aber für mich bedeutet es eigentlich, dass man die Pflanzen genauso wie die Tiere als Lebewesen wahrnimmt und gegenüber der Pflanzenwelt eine gewisse Aufmerksamkeit und eine Ehrfurcht entwickelt, die ihm gerecht wird. Und insofern meine ich, dass die westliche Zivilisation hier schon einen Nachholbedarf hat.
Das war der Basler Botaniker Jörg Stöcklin in einem Beitrag von Christian Heuss. Wir bleiben in der Welt der Pflanzen. Lange galten Biotreibstoffe aus Pflanzen als gute Sache. Sie sollten mithelfen, den Klimawandel abzuwenden. Doch in letzter Zeit sind sie in Misskredit geraten, denn einerseits belastet der Anbau von Energiepflanzen die Umwelt und außerdem verdrängen sie Lebensmittelpflanzen von den Äckern. Nun verspricht ein unscheinbarer Strauch namens Iatropha einen Ausweg aus dem Dilemma. Bald schon soll aus Afrika das Öl dieser Pflanze in die Schweiz importiert und hierzu Biodiesel verarbeitet werden. Doch hält Iatropha, was ihre Anhänger versprechen? Marcel Henke hat recherchiert.
Sattgrün und bis zu 8 Meter hoch wächst der Iatropha-Strauch in den Tropen und Subtropen. Seine ölhaltigen Samen sind giftig. Nützlich waren sie bislang höchstens, um Seifen- oder Lampenöl herzustellen. Doch plötzlich ist der Giftstrauch gefragt. Erdöl- und Automobilkonzerne haben Iatropha für sich entdeckt und wollen aus den öligen Samen Treibstoff gewinnen. Eine Schweizer Firma ist mit von der Partie. Das Unternehmen Green Biofuel Switzerland. Es will in Zürzach eine Produktionsanlage bauen. Biodiesel soll dort aus einem Gemisch von einheimischem Raps und afrikanischer Iatropha hergestellt werden. Der exotische Strauch sei die ideale Energiepflanze, sagt Ulrich Frey von Green Biofuel.
Iatropha ist eine Pflanze, die in Gebieten wächst, wo heute nichts angebaut wird. Man kann also Ländereien erschließen, die heute nicht genutzt werden. Iatropha braucht außerdem keine Bewässerung, sie braucht keinen chemisch hergestellten Dünger. Man wirft die Presskuchen wieder in die Plantagen, das reicht dieser Pflanze, um zu überleben.
Kein chemischer Dünger, keine Bewässerung und eine Vorliebe für karge Böden. Iatropha scheint eine wahre Wunderpflanze zu sein. Doch nicht alle sind derart optimistisch. Rainer Zahr von der Forschungsanstalt EMPA hält den Lobgesang für verfrüht.
Das ist momentan noch ein bisschen schwierig, weil es gibt noch relativ wenig Erfahrung, wie groß die Erträge sind, wie viel Düngemittel, wie viel Wasser man einsetzen muss, bis man gute Erträge hat.
Iatropha sei vermutlich nur für kleine, lokale Projekte wirklich sinnvoll, sagt Zahr. Etwa, wenn ein indisches Dorf aus dem Öl des Strauches Strom gewinnt. Die EMPA hat dafür die Ökobilanz berechnet.
In diesem Fall steckt sehr viel Handarbeit dahinter und die Ökobilanz hier ist tatsächlich ziemlich gut. Es wird praktisch keine Landfläche benötigt, weil Iatropha als Windschutz angebaut wird und es fließt praktisch kein Dünger, keine fossile Energie hinein. Aber wir müssen sehen, dass es sehr geringe Mengen sind, die sich so gewinnen lassen. Wenn man das kommerziell anbaut in großen Plantagen, dann sieht die Bilanz wohl eher ähnlich aus wie halt auch bei anderen Energiepflanzen.
Und diese Bilanz sei kaum besser als jene von gewöhnlichem Diesel oder sogar schlechter. Es gebe außerdem Hinweise, dass Iatropha den Nahrungsmittelanbau konkurrenziere, genau wie andere Energiepflanzen.
Viele Projekte, die ich momentan sehe in Indien, werden eben doch auf Nahrungsmittelböden gemacht, weil halt eben dort die Erträge größer sind. Es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, welcher Boden jetzt sich noch für Nahrungsmittelproduktion eignet oder nicht. Gerade in armen Ländern findet man dann oft Bevölkerung, die dann halt auch auf sehr kargen Böden noch irgendetwas erntet oder irgendetwas anbaut.
Die Firma Green Biofuel ist jedoch überzeugt, dass ihre Plantagen in Afrika keine Lebensmittelpflanzen verdrängen werden. Erfahrungen in Tansania hätten nämlich gezeigt, dass Jatropha auf guten, nährstoffreichen Böden schlechtere Erträge liefere als auf nährstoffarmen Böden. Die Pflanze sei an karge Bedingungen perfekt angepasst. Auch der Kritik, dass große Plantagen eben doch chemische Dünger und Bewässerung benötigen, kann Ulrich Frey von Green Biofuel nichts abgewinnen.
Nein, das entspricht nicht unseren Erfahrungen. Diese Plantagen, die jetzt unter Vertrag kommen in Mosambik, da besteht gar keine Möglichkeit zu düngen und zu bewässern. Das sind riesige Flächen. Die technischen Mittel sind einerseits nicht vorhanden und sie erreichen nichts.
Jatropha-Öl aus Afrika in die Schweiz zu importieren, um hier Biodiesel herzustellen, hält Ulrich Frey aus zwei Gründen für sinnvoll.
Einerseits verbrauchen wir in der Schweiz etwa 2 Milliarden Liter Diesel. Der Bedarf steigt stetig. Und der zweite Punkt ist, wir machen uns auch ein wenig unabhängiger von der Mineralölindustrie, wenn wir biogene Treibstoffe selbst herstellen in der Schweiz.
Für Rainer Zahr von der EMPA hingegen liegt das Potenzial der Pflanze in den Produktionsländern selber.
Der momentane Stand unserer Erkenntnis ist so, dass Jatropha, aber auch andere Energiepflanzen das größte Potenzial wohl haben bei der ländlichen Entwicklung in Schwellenländern. Sie müssen sich Dörfer vorstellen, die brauchen auch Energie, sie haben aber kein Geld, um teuer Diesel einzukaufen. Gleichzeitig ist relativ viel Biomasse dort vorhanden. Hier sehen wir ein großes Potenzial, dass solche ländlichen Gemeinschaften energieunabhängig werden können, wenn sie eben Pflanzen wie Jatropha lokal nutzen können.
Jatropha kann also zur ländlichen Entwicklung in armen Ländern beitragen. Ob sie eines Tages auch für ein zu Recht gutes Umweltgewissen bei Schweizer Automobilisten sorgen wird, das muss vorerst offen bleiben.
Das war ein Beitrag von Marcel Henki, gelesen von Patrick Tschudin. Und nun zu weiteren Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft und Medizin. Gedopte Wissenschaftler. Medikamente zur Konzentrationssteigerung sind beliebt bei Forscherinnen und Forschern. Das hat die Fachzeitschrift Nature in einer Online-Befragung von 1400 Lesern herausgefunden. Jeder Fünfte gab dabei an, regelmäßig zu Medikamenten zu greifen, um bessere intellektuelle Leistungen zu erbringen. Besonders beliebt ist Ritalin, ein Medikament, das eigentlich hyperaktiven Kindern verschrieben wird. Aber auch der Wachmacher Modafinil und Beta-Blocker gegen Lampenfieber sind gefragte chemische Helferlein im Wissenschaftsbetrieb. Ethische Bedenken fanden in der Umfrage wenig Anklang. Nur ein Fünftel der Befragten sah in einer hirngedopten Gesellschaft ein Problem. Vielleicht heißt es in Zukunft in der Wissenschaft also nicht mehr «publish or perish», also publiziere möglichst viele Fachartikel oder geh unter, sondern «swallow or perish», schluck Pillen oder geh unter. Goldhamster im Schlafzimmer. Das ist eine schlechte Idee, wie jeder weiß, der die kleinen Nager als Haustiere hält. Goldhamster sind nämlich nachtaktiv. Mit Einbruch der Dunkelheit schlüpfen sie aus ihrem Schlafhäuschen und sorgen für Rambazamba. Nun hat ein deutsch-türkisches Forscherteam das Schlafverhalten von wilden Goldhamstern in der Südtürkei untersucht. Zu ihrem Erstaunen fanden sie dort genau das umgekehrte Tag-Nacht-Verhalten vor. Die wilden Verwandten unserer Käfighamster schlafen nachts und sind tagsüber wach, wie die Forscher im britischen Fachblatt Biology Letters berichten. Beim nächsten Türkei-Urlaub deshalb ein paar wilde Hamster einzusammeln für die Kinder zu Hause, das bringt aber nichts. Denn als Ursache vermuten die Forscher nicht etwa genetische Unterschiede, sondern nächtliche Raubtiere, zum Beispiel Eulen, denen die Goldhamster in freier Wildbahn ausgesetzt sind und deren Jagdzeit sie deshalb lieber verschlafen. Lachen ist gesund. Es reduziert die Stresshormone und den Blutdruck. Nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass reine Vorfreude auf ein lustiges Ereignis den gleichen Effekt hat. In der Studie der Forscher konnten die Probanden einen witzigen Film schauen. Wie erwartet, nahm dabei die Konzentration der Stresshormone in ihrem Blut drastisch ab. Überraschenderweise aber setzte dieser Effekt schon vor dem Start des Films ein, bei jenen Versuchsteilnehmern nämlich, denen die Forscher den Film im Vorfeld schon als Komödie angekündigt hatten. Man müsse den gesundheitsfördernden Effekt des Lachens dringend besser untersuchen und in der Medizin auch nutzen, sagten die Wissenschaftler an der Tagung der US-amerikanischen Physiologiegesellschaft. Sie hören Wissenschaft DRS2, Ihr Fenster in die Welt der Forschung. Glaubt man der Bibel, ist Sprachenvielfalt eine Strafe. Hört man auf Kultur- und Sprachwissenschaftlerinnen hingegen, ist unser babylonischer Sprachenreichtum ein Geschenk. Über 6000 Sprachen gibt es weltweit und noch sehr viel mehr verschiedene Dialekte. Doch diese Vielfalt ist akut gefährdet. Sprachwissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen deshalb, im Wettlauf mit der Zeit so viele Sprachen wie möglich für die Nachwelt zu erhalten. In einem Archiv zumindest. Ein Beitrag von Katharina Boxler. Die Welt draußen ist gefährlich, die innere Welt ist sicher. Draußen musst du dich fürchten, drinnen nicht. Die Frau, die das singt, ist eine der letzten, die Sala beherrschen, eine Turksprache im Norden Tibets. Das Lied ist alt und könnte doch aktueller nicht sein. Denn Sprachen sterben dann, wenn Druck von außen kommt, wenn Handel, Politik, Bevölkerungswachstum oder Migration die Grenzen von innen und außen, von eigenem und Fremden verwischen und die Minderheit sich der Mehrheit anpasst.
Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des Sprachensterbens sein und damit sterben dann eben auch die Kulturen und alles Wissen, was diese Leute in ihrer Sprache überliefert haben.
Ulrike Mosel ist die wissenschaftliche Leiterin von DOBES, einem Programm der Deutschen Volkswagen-Stiftung zur Dokumentation bedrohter Sprachen. Eben hat die Stiftung wieder eine große Tranche Geld gesprochen, um möglichst viele dieser gefährdeten Idiome rund um den Erdball zu erfassen und zu archivieren. 6000 Sprachen werden zurzeit noch gesprochen. Die Experten der UNESCO, der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, prognostizieren, dass mindestens die Hälfte dieser Sprachen das 21. Jahrhundert nicht überleben wird. Und damit gehe weit mehr als Grammatik und Wortschatz verloren, sagt die Kieler Sprachwissenschaftlerin Ulrike Mosel.
Das sind alte Mythen, das sind aber auch Kenntnisse der Fauna und der Pflanzenwelt, das sind medizinische Kenntnisse und wenn die Namen von Pflanzen, von Fischen, von Muscheln verloren geht, dann geht in der Regel auch das verloren, was man über diese Pflanzen und Muscheln und Fische weiß.
Wenn die neue Sprache eine Pflanze mit nur gerade 2 Wörtern beschreibt, die ursprüngliche Sprache aber ganze 20 Wörter kannte, um Genießbarkeit, Giftigkeit und medizinische Wirkung einzelner Pflanzenteile zu benennen, dann geht mit dem Verlust dieser Wörter gleichzeitig auch viel Biologisches, Medizinisches und kulinarisches Wissen verloren. Gegen diesen Verlust von Sprache, Kultur und Wissen ziehen derzeit unzählige Linguistinnen und Linguisten ins Feld. Ausgerüstet mit Notizblock, Tongerät und Filmkamera suchen sie Sprecherinnen und Sprecher bedrohter Sprachen auf und halten fest, was diese ihnen erzählen. Zum Beispiel die Gedanken des nordamerikanischen Ureinwohners Preston Thompson vom Stamm der Ho-Chunk.
Die Ho-Chunk-Sprache ist eine heilige Sprache. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn unsere Sprache, die Ho-Chunk-Sprache, verloren geht, dann wird die ganze Welt erlöschen.
Es sind solche Dokumente in Wort, Ton und Bild, die die Sprachwissenschaftler von ihren Reisen rund um die Welt zurückbringen. Männer beschreiben den Hausbau, alte Frauen erinnern sich an die Ankunft der Missionare in ihrem Dorf, letzte Sprechende machen sich Gedanken über den Schatz, der mit ihrem eigenen Tod verloren geht.
Mein Großvater väterlicherseits, mein Vater, meine Großmutter mütterlicherseits, meine Urgroßmutter mütterlicherseits, diese Kultur habe ich in mir und ich halte an ihr fest. Wenn ich sterbe, wer wird dann diese Gesetze noch verstehen? Da wird niemand mehr sein, der die Sprache und die Gesetze aufrechterhält. Niemand wird sie mehr verstehen.
Archiviert sind diese Sprachdokumente australischer Aborigines zusammen mit den Zeugnissen vieler anderer Sprachen im Dobes-Archiv im holländischen Nijmegen. Dieses Dokumentationszentrum für bedrohte Sprachen wächst so stetig, wie die Sprachenvielfalt schrumpft. Gefüttert werden die Datenbanken auch von Wissenschaftlern der Universität Zürich. Ziel ist es, eine Sprache so festzuhalten, dass ihre Grammatik, ihr Wortschatz und die Aussprache mit genau definierten Umschriften und Zeichen so vollständig wie möglich erfasst sind. So, dass sie auch dann noch versteh- und lernbar sind, wenn der letzte Sprecher gestorben ist. Doch neben Satzstruktur, Konjugation und Deklination gibt diese Art der Dokumentation über die Sprache hinaus auch vieles über deren Sprecherpreis, sagt Fernando Zuniga, Linguist am Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft der Universität Zürich.
Wenn die Kolonialsprache zum Beispiel oder die Sprache, die sich in einem Gebiet verbreitet hat, gar nicht verwandt ist mit der lokalen Sprache, dann kann es sein, dass diese zwei Sprachen wirklich zwei ganz andere Weltsichten darstellen. Und diese Weltsicht geht verloren, nicht nur, wie man die Sachen benennt, sondern wie man über die Sachen denkt.
Sprache beeinflusst Denken und Fühlen. Denken und Fühlen wiederum beeinflussen die Sprache. In gewissen Sprachen Nordamerikas, Australiens oder Papua-Neuguineas steht nicht der Sprecher im Zentrum der Raumorientierung. Die Dinge befinden sich nicht links oder rechts von ihm, sondern im Westen oder im Osten des Horizonts, vor oder hinter dem Heiligen Berg. Und in Samoa, wo das Individuum nicht so sehr im Zentrum steht wie etwa in Europa und Nordamerika, rückt das Subjekt auch sprachlich in den Hintergrund. Da heißt es nicht «Ich bin müde», sondern «Die Müdigkeit kommt». Und diese sprachlichen Eigenheiten, davon sind die meisten Linguisten wie Fernando Zuniga und sein Forscherkollege Matthias Jenny, Spezialist für ostasiatische Sprachen, überzeugt, diese Eigenheiten wirken wiederum auf den Sprechenden zurück.
Ich versuche das ab und zu an mir selber zu beobachten, wenn ich Deutsch spreche oder Thai spreche, ob ich da anders denke, anders fühle. Ich habe von Leuten gehört, von guten Freunden, die mich in beiden Welten kennen, dass ich völlig anders sei, wenn ich Thai spreche, als wenn ich Deutsch spreche.
Die Freude an der Sprache, die Begeisterung für die Tücken der Grammatik, die Faszination für die Bandbreite versprachlichter Wahrnehmung tut ihre Wirkung. Auch wenn die aufwendige Dokumentationsarbeit nur einen winzig kleinen Teil der sterbenden Sprachen und auch diese wohl nur im Archiv erhalten wird, die Linguisten geben nicht auf. Zu fesselnd ist das, was es zu entdecken gibt.
Das, was mich am meisten erstaunt hat, ist die unglaubliche Komplexität, die einige Sprachen haben können. Jetzt denke ich an einige Sprachen in Nordamerika. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, die haben sehr, sehr viele Verben. Und jedes Verb ist unregelmäßig. Und die Kinder lernen es trotzdem sehr schnell.
Ich bin in der anderen Ecke der Welt beheimatet und das ist genau das Gegenteil von den Sprachen her. Also man hat keine Morphologie und da ist es erstaunlich, wie präzise man sich ausdrücken kann, ohne Veränderung der Wortformen, mit sehr einfacher Grammatik. Wenn ich sage, er sprechen gehen, heißt es, er hat was gesagt, geht mich aber nichts an. Interessiert mich nicht, ich habe nicht zugehört. Also es ist von mir weggegangen, was er gesprochen hat. Ich sage, er sprechen kommen, dann hat mich das erreicht, dann hat mich interessiert, ich habe zugehört.
Jede zweite Sprache wird in den nächsten Jahrzehnten verstummen. Aber vergessen gehen nicht alle. Denn was Linguisten heute weltweit zusammentragen, wird der Nachwelt zumindest eine Ahnung dessen hinterlassen, was war. Eine Ahnung jenes Reichtums an Wissen, Empfindungen und Denkweisen, die sich während Jahrtausenden in den Sprachen der Menschheit angesammelt haben.
Sprachensterben in Zeiten der Globalisierung. Das war ein Beitrag von Katharina Boxler. Den Link zum Sprachenarchiv des Dobes-Programms finden Sie bei uns im Internet unter www.wissenschaft.drs2.ch. Dort gibt es auch Hörbeispiele und Videos. Das war's von Wissenschaft DRS 2. Sie hören wieder von uns nächsten Samstag kurz nach 12:30 auf DRS 2. Und die heutige Ausgabe können Sie nachhören, wie immer in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS 4 News oder auch auf dem Internet. Redaktion und Moderation dieser Sendung, Odette Frei.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.